Hallo und herzlich willkommen. Man findet doch immer noch viel mehr über das menschliche Gehirn und seine Gesundheit heraus, als einem lieb ist. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich bin ganz stolz, in diesem Fall habe ich dich mal auf einen Artikel bzw. Podcast aufmerksam gemacht, wo ein Phänomen beschrieben wird, mit dem du ja als Neurologe sozusagen zu tun haben müsstest beruflich, nämlich mit Schädigungen, die das Gehirn bekommt bei Dingen, die man bisher gar nicht für möglich gehalten hätte als Ursache.
Ja, genau. Also die Schädigungen sind jetzt nicht die Überraschung. Und wir wissen seit Muhammad Ali, dass Boxen nicht gesund ist, weil das Gehirn möglicherweise Langzeitschäden davonträgt. Mhm. Und es gibt ja auch eine relativ aktuelle Diskussion über Fußballer und Kopfbälle und Kopfballverbot für Jugendliche oder Kinder oder so oder auch. Das kennen wir alles.
Ja.
Was ich nicht auf dem Schirm hatte und was ich auch nie auf den Schirm bekommen hätte und was auch die Betroffenen nicht auf dem Schirm hatten, ist eine Berufsgruppe, die Seenotretter. Und da ist man dann schon erstaunt.
Ja, es geht um jemanden, der zur Küstenwache gehörte, jemand, der auf eben einem sehr, sehr, sehr schnellen Boot unterwegs war, was wohl einer der anspruchsvollsten Jobs dort auch ist, sozusagen bei dieser hohen Geschwindigkeit, diese Boote vernünftig zu lenken, kann man sich ja auch vorstellen, der dann irgendwann massive, vor allem psychische Probleme bekam, aber auch körperliche Probleme, wo sich dann aber erst viel, viel später, also nach sozusagen dem schrecklicherweise auch Suizid, also nach dem Tod des Mannes rausgestellt hat, dass das Fahren auf diesen Booten eben, obwohl du immer nur kurze Impulse hast, sozusagen, weil du wahrscheinlich von Welle zu Welle hüpfst, eben so schlimm ist, dass das Gehirn davon geschädigt wird. Ich kann ja gleich noch mal ein bisschen was über die Geschichte von diesem Mann und seiner Familie erzählen, aber du sagst ja, die Schädigungen an sich sind jetzt erstmal bekannt. Du sagst, man kennt sie vom Boxen, Fußballer sind in der Diskussion. Ich weiß, dass es irgendwann in den USA mal eine große Bewegung gab, wo man gesagt hat, hey, wenn Leute beim Militär waren und andauernd irgendwelche Dinge feuern, dann ist auch das eine Druckwelle. Also auch da, wo die Projektile abgeschossen werden, was auch das Gehirn schädigen kann. Was genau passiert denn da eigentlich?
Naja, ganz klar ist es nicht, was da passiert. Mhm. Es ist einfach so, dass das Gehirn in diesen Fällen, und hier über den Seenotretter müssen wir reden, weil die Geschichte ja auch unglaublich eindrucksvoll, anrührend und eine Geschichte von wirklich kompletter Ignoranz ist, seitens einiger Verantwortlicher. Wenn das Gehirn großen Beschleunigungen ausgesetzt ist oder anders gesagt einfach Schlägen ausgesetzt ist, dann kann es dort zu Verletzungen kommen. Also es können schwere Verletzungen sein, die auch zum Tode führen. Das gibt es ja immer mal wieder im Boxsport, wobei ich in dem Zusammenhang das Wort Sport wirklich in Anführungsstriche setzen würde. Also ich habe nie verstanden, was der Reiz dieser regelmäßigen Massaker ist. Aber da gibt es ja tatsächlich auch mal Todesfälle. Das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen, dass ein Gehirn vorgeschädigt ist, dahingehend, dass die Leute vielleicht Aneurysmen haben, also Gefäßaussackungen, die einfach nicht bemerkt werden und die dann einfach reißen können und die bei solchen Schlägen natürlich viel eher reißen als im normalen Leben. Und hier geht es aber um die viel tückischeren, kleineren Verletzungen. Also wenn du häufig kleinere Verletzungen kriegst. Und die Verletzungen bestehen dann darin, wie gesagt, das Gehirn kriegt Schläge ab. Also wenn ich dir vor die Stirn schlage, dann knallt das Gehirn innen vor die Stirn, weil ich den Kopf ja nach hinten beschleunige, sehr schnell. Und dann gibt es noch ein Contre-Coup, das heißt, es knallt dann auch hinten an, weil es dann eben ganz kurz in der Flüssigkeit in die eine Richtung schwimmt und dann in die andere Richtung gedrückt wird. Das heißt, du hast tatsächlich möglicherweise eine Verletzung vorne und hinten oder links und rechts, also jedenfalls auf der gegenüberliegenden Seite. Und diese chronischen, diese immer wiederkehrenden, jahrelang, jahrzehntelang kleinen Verletzungen führen dann zu anderen Verletzungen, führen dann zu Entzündungen, chronischen Entzündungen, führen dann zu Zelltod. Und führen eben zu einer Krankheit, die auch als chronisch traumatische Enzephalopathie heißt, auf Deutsch chronisch traumatische verletzungsbedingte Gehirnveränderung. Aus dem diffusen Begriff leitet sich schon ab, dass wir nicht genau wissen, was passiert. Aber man kann beobachten, wo es passiert. Es passiert interessanterweise da, wo zum Beispiel Blutgefäße entlanglaufen. Die sind ja ein bisschen besser verankert, wenn man so will, weil ein Blutgefäß ja einmal durchs Gehirn geht. Und da gibt es dann so Scherkräfte, das Blutgefäß gegenüber dem umliegenden Gehirngewebe. Und genau da findet man dann Verletzungen oder auch Proteinablagerungen, so krankhafte Proteinablagerungen. Und das scheint das physiologische Korrelat dieser Veränderung zu sein, die bei den Menschen dann beobachtet wird.
Du hast gesagt, es gibt Proteinveränderungen und du hast gesagt, es hat mit Blutgefäßen zu tun. Aber bei Blutgefäßen denke ich natürlich an sowas wie Hämatome, blaue Flecken sozusagen im Gehirn. Das ist es nicht.
Nee, es ist jetzt sozusagen der Effekt, dass du zwei Gewebe hast. Und wenn zwei Gewebe unterschiedlich sind, dann kann ja das eine Gewebe durch einen solchen Schlag mehr beschleunigt werden als das andere. Mhm. Und dann kann es sein, dass du eben an den Übergängen dieser Geweben Scherkräfte hast. Und diese Scherkräfte führen an dieser Stelle und nur an dieser Stelle zu stärkeren Verletzungen als in der Umgebung. Mhm. Aber ehrlich gesagt, genau wissen wir es nicht. Wir beobachten nur diesen Effekt. Wir beobachten ihn bei vielen Sportarten, bei Leuten, die häufig Schlägen, Beschleunigungen ausgesetzt sind. Und beim Boxer weiß man ja zum Beispiel, Muhammad Ali hatte hinterher Parkinson, was vermutlich mit dem Boxen zusammenhängt. Und andere Boxer haben deutliche Ausfälle, Gedächtnisausfälle oder eben auch psychische Ausfälle oder Veränderungen, psychische Veränderungen. Das heißt, dieses chronische auf das Gehirn einschlagen tut dem Gehirn extrem nicht gut.
Ich hatte davon natürlich schon lange, lange auch gelesen, sozusagen, ich glaube auch als Muhammad Ali noch lebte. Aber wir haben ja auch schon über Parkinson gesprochen. Da waren jetzt Verletzungen durch Boxen oder so, war jetzt keine der Hauptursachen, über die wir gesprochen haben, ne?
Nein, Parkinson ist eine total häufige Erkrankung und die Ursache ist völlig unklar. Mhm. Und die Parkinson-Patienten, die vorher Boxer waren, also das macht einen verschwindend geringen Bruchteil davon aus. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Bei Boxern kann man es gelegentlich beobachten. Aber wenn man unter allen Parkinson-Patienten die Boxer sucht, ist der Anteil sehr gering.
Jetzt wollen wir mal über den Betroffenen sprechen und über seine Familie. Also das war jemand, der zumindest der Erzählung nach ein total lustiger, fröhlicher Optimist war, der gern unter Leuten war, der seinen Job liebte und der dann mit zunehmender Arbeit sozusagen als Surfman, nennen die das, also sozusagen Brandungstyp, ja, die Leute, die dann sozusagen wirklich diese Boote fahren.
Aber Boote, ne? Also Surfen.
Surf im Sinne von Brandung. Das heißt auf Englisch nur Brandung, auch wenn man Surfen sagt.
Der arbeitet auf diesen schönen, unsinkbaren Rettungsbooten.
Auf den unsinkbaren Rettungsbooten, genau. Die zwar umkippen können und dann kann es auch sein, dass man mal denkt, man ertrinkt und so weiter, aber irgendwann richten sie sich dann wieder auf. Der hat dann sozusagen mit der Zeit ein posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt. Und das ist das Interessante, man hat das einfach der Arbeitsbelastung zugeschrieben. Was ja auch, du hast gesagt, viele Leute haben da versagt. Da können wir jetzt nochmal drüber sprechen. Aber erstmal, wenn jemand sagt, ich habe diesen total stressigen Job, ich muss immer in Bereitschaft sein, dann gibt es so eine Situation, wo das Boot sich umgedreht hat, wo ich gedacht habe, mein letztes Stündlein hat geschlagen und dann bin ich in letzter Sekunde, habe ich dann doch wieder überlebt und so weiter. Dann ist es ja auch nicht total von der Hand zu weisen, zu sagen, auch ohne eine organische Schädigung kann man davon Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen oder andere psychische Probleme davon tragen.
Ja, das ist alles richtig, was du sagst. Und das ist eine naheliegende Erklärung, aber es war in dem Fall eben eine fatal falsche.
Jetzt interessiert mich sozusagen, wo du sagst, da ist der Fehler gemacht worden. Weißt du, wenn du selbst sagst, ist naheliegend, ne?
Also, es handelt sich um einen 40-jährigen Mann. Symptome, Kopfschmerz. Könnte auch psychisch sein, ne? Es könnte posttraumatische Belastungsstörungen sein. Schlaflosigkeit, ja, klingt auch so. Gedächtnisstörung, nicht mehr ganz so. Instabile Stimmung, das sind ja alles relativ diffus klingende Dinge, nicht? Also schöner wäre es, wenn der plötzlich schielen würde. Dann würde man denken, aha, da habe ich was. Oder wenn er den rechten Arm nicht mehr bewegen würde.
Ja.
Das ist leicht, die See ist schwer. Und dann ist das bei dem Mann eskaliert. Eskaliert, dass er also wirklich aggressiv wurde, also wirklich gegenüber seiner Familie, seiner Umgebung. Dass er seinen Schwiegervater einmal niedergeschlagen hat, das ist ja schon...
Also jetzt sagen wir mal so... Du kannst mir ja sagen, was du als Neurologe gemacht hättest, als der das erste Mal zu dir sozusagen in die Praxis oder wenn der das erste Mal zu dir in die Praxis gekommen wäre. Ich würde jetzt, wenn ich höre, boah, der ist gewalttätig geworden und so weiter, der hat Schlafstörungen, dann würde ich zum Beispiel auch nicht erstmal an eine organische Ursache denken. Aber nun bin ich ja auch Laie.
Nein, ich würde da auch nicht erstmal an eine organische Ursache denken. Der Punkt ist der, dass man erstmal an eine psychische Ursache denkt und dass man dann aber die organischen Ursachen, wenn es einem komisch vorkommt, ausschließen sollte.
Okay.
Ich hätte ihn neurologisch untersucht und dabei wäre mir wahrscheinlich nichts aufgefallen. Mhm. Und es ging ja immer noch weiter. Er hat dann angefangen, Feuer in der eigenen Wohnung anzuzünden. Das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich.
Ja, übrigens muss man auch sagen, nicht weil, was am Anfang, glaube ich, die Familie ein bisschen befürchtet hat, nicht weil er die Wohnung abfackeln wollte, sondern weil Dinge verbrennen wollte und dachte, ach, das mache ich einfach mal hier auf dem Wohnzimmerfußboden. Was ja eine besondere Fehlfunktion ist eher, ne?
Genau. Also, ich will damit nur sagen, ich habe ein gewisses Verständnis für die Ärzte vor Ort, die das nicht diagnostiziert haben. Er bekam dann auf der Basis posttraumatischer Belastungsstörung, bekam er, glaube ich, Antidepressiva verschrieben, was ihm natürlich überhaupt nichts genutzt hat. Und irgendwann hat er sich erschossen.
Und nichts genutzt, das musst du jetzt nochmal erklären, weil die eben tatsächlich nur bei chemischen Disbalancen sozusagen, Ungereimtheiten, biochemischen wirken und nicht eben bei organischen Verletzungen, richtig?
Ja, natürlich. Die Frage ist natürlich umgekehrt auch, was hätte man tun können? Aber man hätte natürlich zumindest eines tun können, nämlich das, dass man erkennt, was er hat und dass man dann einen ganz, ganz anderen Umgang mit diesem Mann gehabt hätte. Weil wenn jemand plötzlich gewalttätig wird, das betrachtest du ja nicht neutral. Es fällt total schwer bei Leuten mit psychischen Erkrankungen oder in diesem Fall eben auch einer physischen Erkrankung, die dann diese Folgen hat, nicht wütend zu werden. Also das ist ja auch bei Alzheimer-Patienten, ne? Also die machen Fehler und sie sind zum Teil aggressiv und reagieren unangemessen und überhaupt. Und es ist ganz schwer, sich immer wieder klarzumachen, dass dieser Mensch wirklich dafür jetzt nichts kann, weil er wirklich eine Veränderung hat, die er nicht verhindern kann. Und mit solchen Leuten dann eben verständnisvoll umzugehen, also zum Thema Verständnis für kranke Menschen und deren Verhaltensweisen. Ich hatte mal im Notdienst, also im hausärztlichen Notdienst, ne, also nicht mit Blaulicht, sondern eben der kleine Notdienst in Anführungsstrichen, hatte ich mal einen Patienten, ganz alter Mann, ganz hinfälliger Mann und der Zustand verschlechterte sich relativ schnell und dann haben die Schwestern oder Pfleger, waren dann doch sehr ängstlich und haben dann eben den hausärztlichen Notdienst gerufen und so. Und ich bin da dahin ins Altenheim und dann wollte ich seinen Blutdruck messen. Und dann haben die gesagt, seien Sie vorsichtig, der boxt. Und da habe ich gedacht, wenn der boxt, also dieses Häufchen, was da liegt, dieser wirklich, wirklich alte und ganz schwache und ausgezehrte Mann, der boxt. Haha, vielen Dank für den Tipp. Dann habe ich die Blutdruckmanschette angelegt und dann habe ich gesehen, wie der die Faust ballt und die Faust in einem erstaunlichen Tempo in Richtung meines Gesichts bewegt hat. Mhm. Also der hat versucht zu boxen.
Da warst du also sehr dankbar für die Warnung, muss man jetzt erstmal sagen.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe diese Bewegung sehr schnell, sehr korrekt eingeordnet. So, und dann gab es zwei weitere Dinge. Erstens, was ich nicht wusste, was ich dann aber wusste, als ich hinter ihm an die Wand guckte oder genauer guckte, da hing unter anderem ein Bild von ihm als Boxer. Das war ein Profiboxer. Das heißt, er konnte auch im Alter noch sehr schnell agieren und diese Reflexe waren alle noch da. Also der hätte mir ohne weiteres eine reingehauen.
Oh, herrlich. So eine Patienten wünscht man sich doch.
Total. Das Zweite war, ich konnte ja ausweichen. Aber wenn du jetzt Pfleger bist und du hast ihn im Arm beim Betten oder so, dann kannst du ihn ja nicht einfach auf den Boden fallen lassen. Ja? Der boxt dich aber auch. Und es fällt total schwer, also es ist eine große, große Leistung, die riesengroße Anerkennung verdient von den Schwestern und Pflegern, dass die den pflegen, obwohl er, wenn man ihn objektiv betrachtet, einer der schrecklichsten Patienten ist, die man haben kann. Nur er kann nichts dafür, denn er hat wirklich Alzheimer. Also der war früher ja wahrscheinlich nicht so. Und jetzt ist er so. Und trotzdem muss er gepflegt werden. Und die machen das. Und die machen das ohne Risikozuschlag und ohne riesige gesellschaftliche Anerkennung. Und das finde ich sehr beeindruckend. So. Und man muss sich immer vor Augen führen, diese Leute sind krank. Sie können nichts dafür. Man muss sich davor schützen. Man muss damit umgehen lernen. Aber sie sind krank. So. Und hier bei ihm ist es natürlich so, hätte man gewusst, welche Ursache diese Verhaltensweisen haben, dass er plötzlich gewalttätig wird oder immer mal wieder, dann würde man den ja anders gesehen haben. Das hilft dann schon im Umgang. Und das hatte man dummerweise nicht.
Das hatte man nicht. Und das Tragische ist, dass sie mehr oder weniger gefacetimed haben, während er sich dann erschossen hat. Das heißt, die Familie musste das auch noch mit ansehen. Also furchtbar, was da an Trauma wahrscheinlich entstanden ist. Und jetzt ist es aber so, das fand ich ganz, ja, ich weiß gar nicht, das ist so anrührend, die Tochter von ihm, die das also auch mit ansehen musste, die ihren Vater verloren hat, die hatte irgendwann am College ein Projekt, wo es darum ging, was zu recherchieren. Und sie hat sich vorgenommen, sie will die Begleitumstände des Todes ihres Vaters recherchieren und hat wahrscheinlich, weil sie eben die Tochter war von jemandem, wo man wusste, dem ging es schlecht, der hat sich das Leben genommen, das war aber einer von uns, hat sie unfassbar viele Menschen erreicht, die denselben Job haben, die ihr Rede und Antwort gestanden haben und unfassbar viele haben über die gleichen Symptome geklagt. Und das ist natürlich Irrsinn.
Erstmal muss man ja wirklich, wirklich anerkennen, dass sie auf diesen Gedanken gekommen ist. Weil ihr Vater war ja in der Schublade posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Und die hat das in Zweifel gezogen. Jedenfalls hat sie einen Fragebogen mit 36 Fragen entwickelt und den hat sie an die Kollegen ihres Vaters geschickt. Und dann hat sie von 76 Kollegen ihres Vaters Antworten gekriegt. Also Kollegen heißt Berufskollegen, nicht möglicherweise persönlich Bekannte, aber jedenfalls Berufskollegen. 76 Antwortbögen bekommen. Ja, und da passierte jetzt etwas ganz Erstaunliches. Man fand sehr viele ähnliche Fälle von einem Phänomen, was überhaupt nicht bekannt war in dieser Berufsgruppe.
Das finde ich irre. Und die Reaktion dann der Küstenwache sozusagen fand ich dann auch bemerkenswert. Der Journalist, der sozusagen den Artikel dann darüber geschrieben hat in der New York Times, der den Podcast dann auch gemacht hat, der hat dort angerufen und hat gesagt, pass mal auf, das und das haben wir rausgefunden und das werden wir veröffentlichen. Und er sagte, normalerweise ist es so, dass die Leute dann eine Gegenstellungsmaßnahme machen wollen oder dann denen auf den Zahn fühlen, weil sagen, nee, um Gottes Willen und so. Und in diesem Fall hat der Mensch am anderen Ende gesagt, ja, Gott sei Dank. gut, dass ihr das macht, weil die Probleme offensichtlich eben bekannt sind, aber nicht als Massenphänomen und schon gar nicht verknüpft mit dieser organischen Ursache. Das heißt, das ist was, was die Kolleginnen und Kollegen von denen wahrscheinlich seit Jahren schon immer mal wieder haben und man denkt, boah, krass, haben wir aber einen schlimmen Job. Und jetzt endlich ist sozusagen ein Indiz, zum Beispiel könnte man jetzt anfangen, sich umzutun, ob es andere Möglichkeiten gibt, diese Boote zu haben. Man könnte sagen, ey, man darf einfach nicht mehr so viel Schichten machen. Vor allem aber ist es so, dass die Leute hoffentlich dann medizinisch gut betreut werden, wenn diese Symptome auftreten.
Ja, jetzt gibt es eine Studie, eine interessante, die haben einfach Sensoren platziert in diesen Booten. Also erstmal wundert man sich ja, ich bitte dich, ne, auf dem Wasser, da gibt's ja keine harten Schläge. Also ich kenne Seegang, da wird mir zwar schlecht. Übrigens, beim Lesen dieser Reportage da und den Bildern, da wurde mir schon beim Hingucken flau. Also grauenhaft, nein, wirklich.
Ich muss dir aber übrigens sagen, also dann bist du noch nie mit einem schnellen Boot gefahren, wenn du das Gefühl hast, es gibt keine Schläge auf See.
Moment, das ist ja völlig richtig, bin ich auch nicht. Ich fahre immer nur mit, also ja, großen Booten, da gibt es die Schläge nicht, oder kleinen Booten ohne Seegang. Bei anderen überlebe ich ja nicht. Also man muss sich schon vorstellen, was das physikalisch bedeutet. Also die fahren da in 8 Meter hohe Wellen rein. Und wenn sie Glück haben, fahren sie senkrecht rein und nicht waagerecht. Und wenn sie Glück haben, kippen sie nicht um. Das muss wirklich brutal sein. Und sie haben Sensoren platziert, also am Boden dieser Boote, und sie haben Sensoren platziert auch am Körper dieser Menschen. Mhm. Und aus Gründen, die ich nicht verstanden habe, sind die Schläge oder ist die Kraft der Schläge oder ist die Beschleunigung, wir sagen immer Beschleunigung, wenn, also auch wenn du einen Boxschlag kriegst, dann beschleunigt das sozusagen der Kopf in die Gegenrichtung.
Genau, und nicht alle Teile werden gleichzeitig beschleunigt, ne? Weil im Kopf ist ja eine Grenze.
Genau, und die Beschleunigungskräfte sind eben enorm und wurden zum Teil mit einem Autounfall verglichen. Und ein Autounfall, dann hast du ein HWS-Trauma, also so ein Halswirbelsäulentrauma, und trägst dann zu Unrecht diese Halskrause. Und wenn man sich vorstellt, so ein Auffahrunfall ist ja schon ein Problem. Und wenn du dann bei so einem Einsatz ständig viele Auffahrunfälle kompensieren musst, kann man sich ja schon vorstellen, dass das wirklich, wirklich langfristig aufs Gehirn geht. Und das ist jetzt wohl auch belegt durch diese Sensorenmessung. Und es ist auch belegt durch diese Fragebögen. Und es wird belegt durch eine NATO-Studie, die gerade läuft, bei der sie eben im größeren Stil solche Dinge beobachten wollen. Auch übrigens beim Militär, weil, wie du am Anfang erwähnt hast, Leute, die von der Schulter irgendwelche Panzerfäuste abschießen, da muss der Abschussdruck auch enorm sein und auch zu einem entsprechenden Schlag führen. Ich kenne Panzerfäuste nur aus billigen Kinofilmen. Ich weiß nicht, wie die in echt sind. Nein, aber ich habe keine Ahnung.
Die sehen bestimmt exakt so aus wie die in den Kinofilmen, aber wie sie sich verhalten, ist natürlich was ganz
anderes. Genau, das könnte ein Unterschied sein. Und das Gute hieran ist, dass im Grunde inspiriert durch die Schularbeit dieser Tochter, dieses Mädchens, die übrigens für die Arbeit ein A bekommen hat, also wurde zu Recht als gut bewertet oder sehr gut gar. Also es ist schon sehr verdienstvoll, diesen Blick so geweitet zu haben. Also die Krankheit, diese bekannte Krankheit, diese chronisch traumatische Gehirnerkrankung oder Gehirnschädigung, dann eben auch zu übertragen auf Berufe, wo man im ersten Schritt einfach nicht drauf kommt. Mhm. Boxer, ja okay, kann ich verstehen. Aber Seenotretter in diesen Schiffen am Wasser, ich bitte dich. Also das ist nicht naheliegend und das ist jetzt naheliegend. Und dadurch wird sich eben der Umgang mit diesen Menschen deutlich verändern.
Jetzt ist es natürlich so, also zumindest ideologisch könnte man sagen, Kriege führen ist eh nicht gut. Du sagst auch noch, Boxen ist auch was ganz Bescheuertes. Seenotrettung kann und sollte man nicht abschaffen. Also da sind wir jetzt wirklich darauf angewiesen, dass man mehr rausfindet, den Leuten, keine Ahnung, Spezialhelme besorgt. Wahrscheinlich hilft das gar nicht. Plattformen, auf denen irgendwelche Bewegungen ausgeglichen werden. Schiffe, die besser manövrierbar sind. Möglicherweise dann eben doch, wenn man das weiter erforscht hat, dass man sagt, du machst eine Schicht und dann hast du erstmal eine Woche Pause. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu holen im Moment, ne?
Naja, also wir wissen, dass es dort ein Problem gibt. Das ist neu. Und überhaupt erstmal zu versuchen, das Problem zu lösen oder geringer zu machen, ist auch neu. Da wird schon was bei rauskommen. Und klar, man kann Schichten verkürzen. Man kann Regenerationsphasen einbauen. Wäre das naheliegendste aus neurologischer Sicht. Auf den Bildern, die ich gesehen habe, standen die auch an Deck und fuhren dann an Deck in so eine Welle rein. Das scheint mir jetzt auch sehr gewagt, aber ist wahrscheinlich eher für die Kamera.
Naja, nee, ich nehme an, die stehen oben drauf, um die volle Rundumsicht zu haben und so, klar.
Ja, klar. Und die müssen ja auch von irgendwo, müssen sie denen ja Rettungsringe zuwerfen oder wie immer man auch dann jemand aus dem Wasser zerrt oder zieht oder rettet. Ja, aber das Beeindruckende ist erstmal Problem erkannt, Problem noch nicht gebannt, aber wird kommen. Vielleicht müssen die Schiffe einfach größer werden und dadurch ein wenig stabiler. Also je kleiner das Schiff, desto mehr ist es ja nun einer solchen Welle ausgesetzt, würde ich mal denken, und desto härter sind die Schläge.
Ich vermute halt, dass man bei der Küstenwache für diese Einsätze ganz kleinewendige Schiffe braucht, sonst hätte man sie ja wahrscheinlich anders designt. Hm?
Könnte sein. Aber auch die Anerkennung, dass das so ist. Auch die Anerkennung, wenn ich jetzt ganz langweilig werden darf, die Anerkennung von möglicherweise Renten oder so, wenn jemand diese Ausfälle hat und die wirklich auf seinen Beruf zurückzuführen sind. Und dieser Mann hier war 40, der war nicht 60. Wahrscheinlich fährt man diese Boote auch nicht mehr mit 60, aber der war schon noch erstaunlich jung.
Und man muss natürlich auch sagen, zumindest vermute ich das, das wurde jetzt nicht thematisiert, aber ich habe ja immer den Verdacht, dass das Gesundheitssystem in den USA einfach schlecht ist. Die Krankenversicherung, das, was dann gezahlt wird und so weiter. Und dass das bei uns alles viel besser ist. Allerdings sind wir auch gerade dabei, das hier deutlich zu verschlechtern.
Da können wir uns trefflich bei Gelegenheit drüber streiten. Aber die Qualität der Versorgung in Amerika ist göttlich, das beste System.
Wenn man Kohle hat.
So ist es. Wenn du es dir leisten kannst, kriegst du die allerbeste Medizin der Welt. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann ist die Qualität der Medizin so viel schlechter, wie wir es uns jetzt mit Fantasie kaum ausmalen können. Es gibt eine Krankenversorgung, natürlich gibt es eine Krankenversorgung, aber auf einem Niveau, die für die USA wirklich, wirklich peinlich ist, wenn man das Wort peinlich benutzen will. Man könnte auch andere Attribute finden.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.